Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, im Nachrichtenstudio grüßt Sie heute Marika Antaschowa.
Nachrichten.
Ministerpräsident Fico lehnt Beteiligung an Kredit für die Ukraine ab. Temperaturen in weiten Teilen der Slowakei über 38 Grad Celsius. 90% der Slowaken empfinden wirtschaftliche Entwicklung als negativ. Die Vertreter der höchsten slowakischen Verfassungsorgane sollen sich diese Woche treffen, um den Standpunkt der Slowakei bezüglich militärischer Hilfe für die Ukraine zu besprechen. Ministerpräsident Robert Fico hatte bereits bekannt gegeben, dass er gegen eine Beteiligung der Slowakei an weiteren Krediten für die Ukraine sei und dass er der slowakischen Delegation auf dem NATO-Gipfel im Juli in Ankara kein entsprechendes Mandat erteilen wolle. Dies erklärte er in der Diskussionssendung Sobotne Dialogi des Slowakischen Rundfunks am Samstag. In der Sendung teilte Fico außerdem mit, dass sich die Slowakei um einen Sitz als nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat für den Zeitraum von 2028 bis 2029 bewirbt und warb für eine Reform der Vereinten Nationen, die seiner Meinung nach kaum mehr Einfluss habe. In weiten Teilen der Slowakei steigen die Temperaturen am Montag über 38 Grad Celsius. In diesem Zusammenhang weist das slowakische Gesundheitsamt darauf hin, dass hohe Temperaturen zu einer Überhitzung des Körpers und gesundheitlichen Komplikationen führen können. Deshalb rief das Amt die Bevölkerung dazu auf eine konsequente Einhaltung einer regelmäßigen Flüssigkeitszufuhr zu achten, auch wenn man keinen Durst verspüre. Außerdem sollte man seine körperlichen Aktivitäten einschränken, sich nicht in der Sonne aufhalten und den Aufenthalt im Freien auf ein Minimum beschränken. Nur jeder 10. Slowake ist davon überzeugt, dass sich die Wirtschaft in der Slowakei in guter Verfassung befindet. Dies geht aus einer Umfrage der Agentur Ipsos hervor. An eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Landes glauben ihr zufolge lediglich 4% der Menschen. Weitere knapp 11% glauben dies teilweise. Am pessimistischsten sind junge Menschen im Alter von 18 bis 26 Jahren. Nur rund 4% von ihnen sind davon überzeugt, dass sich die Slowakei in einer guten wirtschaftlichen Verfassung befindet und etwa 3% sind davon überzeugt, dass sich die Lage in Zukunft verbessern wird. Laut dem Analytiker Marek Malina ist dies ein Indiz dafür, dass die Menschen in der Slowakei die wirtschaftlichen Probleme wahrnehmen, mit denen das Land zu kämpfen hat. Die Nachrichten entstammen Meldungen des Senders STVR und der Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Ein slowakisches Rettungsteam ist am Sonntagmorgen nach Venezuela aufgebrochen, um in das von der Erdbebenkatastrophe betroffene Gebiet zu reisen. Das Team besteht aus 15 Feuerwehrleuten und Notfallsanitätern, 5 Mitgliedern des Bergrettungsdienstes und 4 Suchhunden. Sie werden vor Ort Such- und Bergungsmaßnahmen durchführen. Dies gab der Präsident des slowakischen Feuerwehr- und Rettungsdienstverbandes Adrian Mivkovic am Sonntag im Rahmen einer Pressekonferenz am Flughafen Bratislava bekannt. Die Slowakei entsendet ein sogenanntes Medium Urban Search and Rescue Team nach Venezuela, um unter den Trümmern verschüttete Personen aufzuspüren. Für die Rettungskräfte handelt es sich laut Mivkovic um den bislang umfangreichsten Einsatz der Einheit. Die Rettungskräfte reisten mit der notwendigen Ausrüstung jedoch ohne Fahrzeuge ab. Sie nahmen auch Vorräte an Lebensmitteln und Wasser mit. Wie Mivkovic erklärte, konnte man die Radfahrzeuge, die standardmäßig bei solchen Einsätzen innerhalb der Europäischen Union und in benachbarten Staaten eingesetzt werden, nicht über eine solche Entfernung transportieren. Den Auftrag der slowakischen Einsatzkräfte beschrieb er wie folgt. Die Aufgaben dieses Teams sind natürlich Rettungs- und Bergungsmaßnahmen. Wir sind mit Geräten und Technik ausgestattet, um Personen in den Trümmern lokalisieren zu können. Es wird davon ausgegangen, dass sich noch mehrere tausend Menschen Menschen in den Trümmern befinden. Daher ist es jetzt am wichtigsten, dass Bergungsarbeiten durchgeführt werden können, um die Menschen zu lokalisieren und zu befreien. Laut Mivkovic handelt es sich um einen herausfordernden Einsatz unter schwierigen Bedingungen. Zur Hauptaufgabe des Rettungsteams zählen Such- und Bergungsmaßnahmen. Erfahrung konnte das Team bereits bei Einsätzen im Iran im Jahr 2023 sowie in der Türkei im Jahr 2024 sammeln.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Magazinteil unserer Sendung Die Slowakei hautnah. Am Mikrofon begleitet Sie Jana Herbeková und für den guten Ton sorgt Eva Medelská. Der Sommer ist wieder ein Stückchen weiter vorangeschritten und für die slowakischen Schulkinder beginnen in 2 Tagen bereits die lang ersehnten Sommerferien. Auch wir bei Radio Slowakei International haben für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Ferienprogramm vorbereitet. Denn zur sommerlichen Erholung gehört neben anderen Freuden auch ein gutes Buch. Und genau aus diesem Grund lesen wir für Sie aus einigen Büchern slowakische Autoren, die auch auf Deutsch erschienen sind. Wir machen heute den Anfang mit dem neuesten Buch des slowakischen Schriftstellers und Publizisten Michal Hvorecký, das bislang nur in deutscher Sprache unter dem Titel Dissident im Tropen Verlag erschienen ist. Doch zunächst verrät uns Michal etwas darüber, wie die Idee zu diesem Buch entstanden ist. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Die Sommerlesung mit Radio Slowakei International.
Du bist kein Neuling in der Schriftstellerbranche. Du hast schon mehrere Bücher auf Slowakisch geschrieben, die dann ins Deutsche übersetzt wurden. Aber Dissident, dein letztes Buch, ist zum ersten Mal, kann man sagen, zuerst auf Deutsch oder nur auf Deutsch geschrieben?
Ja, es ist mein deutschsprachiges Debüt. Es ist ein Buch, das ich das erste Mal auf Deutsch direkt verfasst habe. Es ist keine Übersetzung. Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass der Verlag mich angesprochen hat. Michael, schreib uns ein Buch direkt auf Deutsch über Osteuropa, über den Rechtsruck. Warum hat sich die Gesellschaft im Osten Europas so radikalisiert? Was hat sich verändert? Warum wir Demokratie haben, aber immer weniger Demokraten und Demokratinnen? Und dann habe ich das versucht. Und mit der Unterstützung der Lektorin und des Verlages ist es dann fertig geschrieben.
Das wollte ich eben fragen, ob Deutsch deine, kann man sagen, zweite Muttersprache ist oder ob das deutschsprachige Lektoren dann noch korrigieren müssen, oder?
Es ist immer so. Also ein Buch, ein Text wird immer dann lektoriert erstmal. Es gibt die erste Fassung, aber ich habe das selbst geschrieben und dann habe ich mit Lektoren wie immer den Text lektoriert, redigiert. Es gibt dann auch keine Korrektur. Das heißt, man ist nicht allein. Das war eine sehr schöne Zusammenarbeit mit dem Verlag. Ich war auch sehr dankbar und sehr glücklich. Und der Verlag kümmert sich auch sehr um das Buch, schickt mich auf Lesereise, macht die Werbung, schickt Leseexemplare. Es gab ganz viel Presse. Das heißt, ohne einen so guten Verlag wäre so ein Projekt unmöglich.
Jetzt wollte ich fragen, was war die Inspiration für die Entstehung des Werkes? Aber jetzt, wenn du hast gesagt, das wurde eigentlich im Auftrag geschrieben.
Naja, ich hätte wahrscheinlich nicht so ein Manuskript in die Schublade geschrieben, weil ich wusste schon, Verlag ist sehr interessiert und will mit mir weiter zusammenarbeiten. Das ist heute gar nicht selbstverständlich. Es gibt eine kleine Krise des Buchhandels und dass ich so lange schon mit dem Tropenverlag zusammenarbeiten kann, es ist auch eine große Ehre und eine Freude für mich. Deswegen war ich froh, dass die so ein Vertrauen hatten in mir und dass die das publizieren wollten.
Und wie viele Bücher hat dieser Verlag schon deine Bücher herausgegeben?
Ich glaube, das ist schon unser 4. Buch zusammen. Also wir haben 3 Romane und dann noch eine Novelle publiziert, das war aber nur E-Book. Und das ist schon eine inzwischen Zusammenarbeit, die über 15 Jahre dauert.
Ich wollte auch fragen, ob du meinst, dass das deutsche Publikum sich so viel über das Geschehen in der Slowakei oder im ehemaligen Ostblock interessieren. Aber wenn du sagst, dass der Verlag das vorgeschlagen hat, dann ist das wahrscheinlich so.
Ich glaube, das hat sich auch sehr verändert. Also jetzt schaut man in Deutschland, in Österreich viel mehr Richtung Osten, auch als eine Art Vorwarnung dessen, was bald in eigenen Ländern passieren könnte. Also dieser Rechtsruck ist inzwischen kein rein osteuropäisches Problem und Phänomen. Es ist ein gesamteuropäisches Problem geworden. Und sehr viele Tendenzen, die ich im Buch beschreibe, auch gerade diese Kulturkriege oder Angriff auf die öffentlich-rechtlichen Medien, das sind genau die Themen, die das deutsche und österreichische oder Schweizer Publikum, die Leserschaft sehr beschäftigen und besorgen auch. Das heißt, ich glaube, dass Westeuropa hat verstanden, man muss das Geschehen im Osten Europas genauer beobachten, um die eigene Realität und vielleicht die mögliche baldige Zukunft besser zu verstehen.
Und das Buch ist eigentlich keine Non-Fiction, sondern deine Autobiografie oder ein autobiografisches Erzählen?
Ja, ich erzähle die letzten 36 Jahre im Osten Europas entlang meiner eigenen Geschichte. Also ich versuche zu erklären die Jahre seit 1989 bis 2025 und ich erzähle von meiner subjektiven Perspektive und versuche dadurch so ein Gesamtbild zu gestalten. Und ich glaube, das macht vielleicht für die Menschen auch das Buch attraktiv, weil es ist kein jetzt rein sachliches Buch mit Statistiken, Bildern, Zahlen, sondern ich erzähle, wie ich das, diesen Rechtsruck erlebt habe, wie ich das wahrgenommen habe, was waren so die Tendenzen, wie hat sich die Politik auf das eigene Leben, welche Wirkung es hatte.
Und im Buch wird beschrieben also die Entwicklung in der Slowakei seit der Wende im Jahre 1989 bis heute und wird auch die heutige Situation mit der damaligen ein bisschen verglichen?
Ja, vor allem warum wir zwar schon 36 Jahre Demokratie haben, eine parlamentarische, aber immer weniger Leute glauben, dass das der beste Weg des Regierens ist. Warum sich immer mehr Menschen wünschen, eine autoritäre Herrschaft? Was ist schiefgelaufen? Was hat nicht funktioniert? Und ich suche nach Antworten. Mein Buch ist aber kein weiteres apokalyptisches, dystopisches Szenario, sondern ich versuche auch zu erklären, was kann man tun, um die Demokratie wehrhafter zu machen, um die zu verteidigen. Jeder von uns kann was beitragen. Und ich nenne auch zahlreiche Beispiele von meinen Mitbürgerinnen, die sich Mühe geben und in ihren Ortschaften, Gemeinden dazu beitragen, dass wir ein Teil des Westens, der freien Welt, auch künftig bleiben können.
Das Buch beginnt in der Zeit unmittelbar nach der Wende, aber damals warst du, kann man sagen, noch Kind. Also wie hast du damals empfunden, diese Ereignisse?
Ich glaube, 13 ist gutes Alter für die Wende. Man hat noch einiges erlebt als Kind im Realsozialismus, in der Diktatur und als Jugendlicher ist man schon in einer turbulenten Zeit im Umbruch, ein Land voller Veränderungen. Es war für einen Teenager keine einfache Zeit, weil auf einmal gab es hohe Arbeitslosigkeit, wenig Zukunftsperspektiven, dem Land ging es wirtschaftlich, politisch nicht gut. Slowakei war in den frühen 90er, Mitte 90er Jahren eher auf dem Weg Richtung Belarus. Es hat sich dann doch verändert und ich glaube erst ab Jahr 1998 beginnt für mich sozusagen tatsächlich eine neue Zeit für der Slowakei. Und seitdem, ich bin auch stolz auf mein Land und glaube, dass es trotz vieler Probleme auch eine Erfolgsgeschichte geworden ist, die unabhängige Slowakei.
Also das Buch gibt auch ein bisschen Hoffnung für die Zukunft?
Unbedingt. Also es ist ein Buch, das zeigt, dass bei weitem noch nicht alles verloren ist, dass wir doch zu dem erfolgreicheren Teil der Welt gehören und wir können auch die bestmögliche Zukunft mitgestalten, aber es gibt, wie man sagt auf Deutsch, immer noch sehr viel Luft nach oben und wir könnten vieles verbessern, zum Beispiel die massive Auswanderung aus der Slowakei zu stoppen.
Also das Buch könnte sicher auch für das slowakische Publikum interessant sein. Hast du Pläne, das noch einmal jetzt auf Slowakisch zu schreiben oder übersetzen lassen, oder?
Also ich werde das jetzt ständig befragt. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich eher nicht, weil ich glaube, würde ich das jetzt selber übersetzen ins Slowakische, ich würde ein neues Buch schreiben, nicht das gleiche Buch, weil es entwickeln sich Sachen auch so schnell und die Welt ist eine andere, schon in wenigen Monaten. Das heißt, erstmal werde ich wahrscheinlich was anderes schreiben und nicht das gleiche Buch ins Slowakische übersetzen.
Aber vielleicht ein slowakischer Verlag kann das einem Übersetzer zur Aufgabe stellen.
Mal schauen, ich bin sehr gespannt. Ja, es kam jetzt schon die erste Anfrage für eine Übersetzung, aber in eine andere Sprache. Das heißt, ich bin da sehr offen.
Und jetzt könnten wir also für unsere Hörer, damit sie eine nähere Vorstellung über dein Buch haben, ein paar Zitate aus deinem Buch vorlesen. Vielleicht am Anfang könnten wir gleich mit dem Beginn des Werkes beginnen.
Der 10. Dezember 1989 war ein strahlender, frostiger und verschneiter Sonntag. Ich habe alles noch genau vor Augen. Früh am Morgen machte ich mich auf den Weg und ich war nicht allein. Fast eine Viertelmillion meiner Mitbürgerinnen begleiteten mich auf diesem ersten Marsch in Richtung Westen. Er trug den Namen Ahoi Europa. Hallo Europa. Dieser Tag, der gleichzeitig auch der internationale Tag der Menschenrechte ist, war der Höhepunkt einer revolutionsähnlichen Entwicklung. Nach der Ernennung einer neuen tschechoslowakischen Regierung trat an diesem 10. Dezember endlich auch Präsident Gustav Husák, selbst ein Symbol der Diktatur, von seinem Amt zurück. Das war das Ende einer langen Epoche. Ich bin zu Fuß gegangen. Die Wanderung startete am Ufer der Donau im Park in Petržalka, zu Deutsch Engerau, das im Zweiten Weltkrieg zum Deutschen Reich gehörte. Von der Donaubrücke konnte ich kaum das Ende des Demonstrationszuges erkennen. Bald erreichten wir die Staatsgrenze. Nicht nur der Schnee fiel bald auf den Boden, sondern auch die statistischen Blätter der Grenzpolizisten und des österreichischen Bundesheers. Eigentlich war eine solche Wanderung noch immer illegal. Die unerfahrenen Revolutionäre waren sich nicht darüber im Klaren, dass sie nicht nur in die Zuständigkeit der Grenzwache eingriffen, sondern im Begriff waren, die Grenze zu einem verfeindeten Staat zu öffnen und das ohne Visa und grundlegende diplomatische Verfahren. Eigentlich wurde gegen alle noch gültigen Vorschriften verstoßen. Aber die Zeit, in der ich damals lebte, war von einer mitreißenden Aufbruchsstimmung geprägt, hektisch und zauberhaft. Nach kurzen Verhandlungen mit den österreichischen Partnern, darunter auch mit dem Bürgermeister von Hainburg, war der Grenzübertritt schließlich doch möglich. Die Sicherheitskräfte waren überfordert. Die Pässe wurden nach einer halben Stunde bereits nicht mehr kontrolliert. Die Grenzschützer wussten nicht, wie sie sich in der neuen Situation verhalten sollten. Es schien so, als würde ihre Welt bald unwiderruflich der Vergangenheit angehören. Die Zollbeamten versuchten, die Menschen wenigstens zu zählen, doch bei einer Zahl von 100.000 gaben sie auf. Zum ersten Mal in meinem Leben betrat ich an diesem Tag die freie Welt.
Danke sehr. Dort hast du beschrieben, also dein erstes Erlebnis mit der Freiheit. Ich muss zugeben, dass ich beim Lesen deines Buches über einige Ereignisse erfahren habe, über die ich bisher nicht gewusst hätte, sag mal auch über diesen Marsch, weil ich habe damals nicht in Bratislava gewohnt, war ich also ein bisschen abgeschnitten von dem Geschehen hier. Aber wie hast du das als Kind?
Also es war eine ganz große Sache in Bratislava. Es war ein Höhepunkt der samtenen Revolution damals und wir waren sehr politisiert. Ich war am Gymnasium und unser Gymnasium war einer der Zentren der Studentenrevolte und das war ein Zentrum, wo wir viel gewusst haben. Es gab Plakate, Flugblätter, man war mittendrin, das war sehr zentral. Die Demonstrationen waren wenige Schritte, es war alles um die Ecke, das heißt, man konnte das nicht mitbekommen. Das war sehr präsent und das war auch ein großer Traum, endlich mal nach Österreich zu fahren, zu gehen, zu Fuß. Und das war wirklich wie in einem Traum.
Kann ich mir aber ganz vorstellen, ja. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Probe. Wir können vielleicht sagen, dass deine Vorfahren waren Karpatendeutschen, also es ist eine deutsche Minderheit in der Slowakei, die vor allem in der Zips wohnt. Also jetzt kannst du über deinen Großvater, der in Zips wohnte, etwas vorlesen.
Mein Großvater mütterlicherseits, 1914 geboren, hieß Stefan Kirchmeier, was bayerisch klingt, aber er war ein Zipser. Er stammte aus Leutschau, Levoča. Die Zips, slowakisch Spiš, eingebettet in die Berge, gehört zu den spannendsten europäischen Grenzregionen mit einer reichen Geschichte voller Widersprüche, Vertreibungen und ethnischen wie religiösen Konflikten. Die Zipser Sachsen mit ihren erfolgreichen Handwerksbetrieben und zahlreichen Handelsorganisationen waren am Bau vieler Kulturdenkmäler beteiligt, wie dem gotischen Holzaltar der Leutschauer Jakobskirche, der als höchster der Welt gilt. Auch in der Renaissance entstanden bedeutende Kunstwerke, die das Selbstbewusstsein der königlich privilegierten Zipser Städte spiegelten. Stefan Kirchmeier sprach Potokisch, eine fast vergessene Ortsmundart, ein oberzipsischer Dialekt, auch Zipserisch oder Zipsersächsisch genannt. Das war ein komisches, altmodisches Deutsch. Er war auch der erste Tote, den ich gesehen habe. Eines Nachts besuchten wir mit meiner Mutter seine Wohnung. Es war schon sehr spät. So lange durfte ich nur selten wach bleiben. Mein Großvater lag auf seinem schmalen Holzbett. Er sah viel echter aus als alle Toten, die ich bis dahin gesehen hatte, allesamt Protagonisten aus Fernsehserien und Kinofilmen, die sogar manchmal noch leicht atmeten oder sich unauffällig bewegten. Er jedoch lag vollkommen still da und wirkte, als sei er schon mindestens einen Tag tot. Sein Körper war bereits ausgekühlt, die Haut hatte einen bläulich-weißen Schimmer angenommen. Angeblich war ihm seine Lunge zum Verhängnis geworden. Schon lange hatte er starke Schmerzen im Krebs, wie er den Hals nannte, doch zum Arzt hätte ihn keine 10 Pferde gebracht. Bis zum letzten Tag hatte er gerochen wie Atirk, prinzipiell selbst gedrehte mit schwarzem Tabak. Auch jetzt noch stand der Aschenbecher voller Kippen in Reichweite. Ich hatte sogar den Eindruck, als würde von einer noch leichter Rauch aufsteigen. Schon seit einer Stunde hätten die Bestatter da sein sollen, aber sie waren zu spät, wie damals jeder Dienstleister. Auch Schmiergeld lag schon bereit, ohne dass man eine Beerdigung gar nicht hätte organisieren können. Die Vorbereitungen hätten ewig gedauert. Im großen Zimmer voller Bücherregale saßen ein Stück von mir entfernt meine Omama, meine Mutter und meine Tante, die drei wichtigsten Frauen meiner Kindheit. Großvaters Mund, aus dem sich unablässig eine Mischung aus Zipser Deutsch und umgangssprachlichem Slowakisch herausgewälzt hatte, war nun zum ersten Mal verstummt.
Das ist eine beeindruckende Erzählung, aber vielleicht könnte ich noch dazu fragen, also dein Großvater von Mutis Seite stammte aus der Zips, aber Großvater von, also Vater von deinem Vater aus Bica. Also du bist in so einer internationalen, kann man sagen, Familie aufgewachsen. Kannst du vielleicht vergleichen die Gewohnheiten in der Zis bei den Karpatendeutschen und dann hier?
Naja, ich habe leider nur 12 Jahre meinen Großvater Kirchmeier erleben dürfen. Ich liebte ihn, meine Mutter nicht so. Er war ein schwieriger Vater, aber er war ein ziemlich toller Großvater, der immer nur ganz kurz auftauchte im Jahr. Er hat sich nicht so sehr um die Familie gekümmert. Sein Schicksal war vielleicht auch sehr typisch für das 20. Jahrhundert. Also Schicksal einer vergessenen Minderheit. Er war, man kann sagen, Bürger zweiter Klasse, weil die Zipser Deutschen zwar wurden nicht vertrieben so brutal wie die Sudetendeutschen, aber waren schon tatsächlich so ein bisschen im Schatten der Mehrheit. Und ihm bin ich dankbar, dass Deutsch ein Teil meiner Identität ist. Dass deutsche Sprache mütterlicherseits hat sich in der Familie erhalten. Meine Tante wurde Deutschlehrerin. Es wurde immer österreichisches Fernsehen geguckt. Man hat deutsche Bücher auch gelesen. Es gab deutschsprachige Bücherregale voller wichtiger Bücher. Das heißt, diesen Zugang gab es damals. Und für mich als Kind war das tatsächlich auch die letzte Verbindung zu dem Westen. Also man könnte deswegen auch österreichisches Radio hören und ein bisschen diese freie Medien auch wahrnehmen, als Kontrast zu dem täglichen staatlichen Propaganda aus den tschechoslowakischen Medien.
Also in deinem Buch erwähnst du auch so etwas aus deinem Privatleben, aber jetzt kommen wir wieder zu so mehr gesellschaftlichen Fragen. Am Ende oder zum Schluss des Buchs kann man eine Art Hoffnung lesen in deinem Buch, dass die Bürger sind diejenigen, die die Verhältnisse in der Gesellschaft auch selber ändern können oder dazu beitragen können. Könnten wir einen Abschnitt lesen?
Meiner Erfahrung nach besteht eigentliches urpolitisches Handeln vor allem darin, so viel Gemeinschaft wie möglich herzustellen. Gemeinschaften, Freundschaften lassen Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit entstehen. sie schaffen Vertrauen. Und das ist unschätzbar wichtig. Denn ich habe auch an vielen Orten gesehen und gehört, wie unerfahren die Menschen im Umgang mit demokratischer Teilhabe sind, wie verunsichert, teilweise verzweifelt. Daher sollten wir, statt uns zwischen Liberalen und Konservativen, zwischen Linken und Rechten ständig wechselseitig zu entrüsten und dadurch voneinander zu entfremden, an unserer Dialogfähigkeit arbeiten und gemeinsam nach Lösungen suchen. Jeder Raum, in dem frei über die politische Lage diskutiert werden kann, ist dafür heute existenziell. Wir können sowohl lokal als auch international so viel voneinander lernen über Formen des Protests, die Druck auf autoritäre Herrschaften ausüben sollen, über die Schärfung unserer eigenen Positionen und unseres Selbstverständnisses, über kreativen Widerstand und das Durchschauen von Argumentationsmustern. Die Mechanismen sind überall sehr ähnlich und richten sich fast immer zuerst gegen die Freiheit von Kultur und Kunst. Und rechte Akteure sind weltweit sehr gut miteinander vernetzt. Sie beobachten sich gegenseitig, sie initiieren Interviews und Veranstaltungen miteinander, machen gemeinsame YouTube- und TikTok-Videos, sie haben ihre eigenen Thinktanks. Um ihren Geschlossenen entgegenzutreten, müssen auch wir uns vernetzen. Unsere Möglichkeiten der liberalen Mitbestimmung sind noch lange nicht ausgeschöpft. Wir müssen unsere Demokratie ständig weiterentwickeln, um politische Prozesse transparenter zu gestalten und die Hürden für die Partizipation zu senken. Am sichtbarsten ist der Protest auf der Straße. Es regt sich auch Widerstand gegen die Regierung, die von der Kulturszene geprägt wird. Häufig sind es nämlich Frauen, viele von ihnen Mütter von Babys oder minderjährigen Kindern, die landesweit prodemokratische und proeuropäische Proteste organisieren. Dank ihnen verlaufen die Demonstrationen friedlich und geordnet. Keine Krawalle, keine Ausschreitungen, der Ton ist ruhig und sachlich. Diese Veranstalterinnen werden regelmäßig bedroht und im Netz mit absurden Anschuldigungen überhäuft. Aber sie lassen sich nicht einschüchtern. Sie machen unermüdlich weiter. Sie bleiben dran, sie diskutieren, koordinieren, verteilen mit Hilfe von Dutzenden Freiwilligen Plakate und Flugblätter, schreiben ihre Reden, geben unzählige Interviews.
Danke sehr. Dann hoffe ich, dass dein Buch auch ein Schärflein dazu beiträgt, dass einige Menschen neue Inspiration finden und vielleicht wollen dazu beitragen, dass die Gesellschaft jetzt wieder bessere Richtung geht.
Und das war's für heute aus Bratislava. Tonmeisterin Eva Medelská und Redakteurin Jana Hrbeková verabschieden sich von Ihnen und wünschen noch einen schönen Tag. Do poczucia. Auf Wiederhören. Never thought you would cross the line. You played me all the while, kill me with a smile. Come on, girl, say it loud. I'm a thrill that you dream about. Ain't wearing fake like it's high and proud. I still wanna be what is part of me. Yeah. Be real, tell me how you like it. Drop me if I'm not invited. Choose green, we can laugh about it. Your eagle of the chase is written on your face. Give me.